Gerade die Prüfung bestanden? Glückwunsch Steuerberaterin, Glückwunsch Steuerberater. Und kaum ist die Urkunde da, stehen Sie Schlange. Family und Friends wollen, dass du mal eben die Einkommensteuer machst. Vielleicht überlegst du, noch mehr eigene Mandanten nebenberuflich zu betreuen und dir Schritt für Schritt etwas aufzubauen? Wenn du professionell starten willst, lohnt sich dafür eine eigene Softwarelösung. Von Dativ gibt's dafür das Startpaket Kompakt. Speziell für den Einstieg. Und das für nur 50 Euro im Monat. So bleibst du finanziell flexibel und arbeitest trotzdem auf Profiniveau und legst ganz nebenbei den Grundstein für deine eigene Kanzleizukunft.
Hallo und herzlich willkommen an der Steuerbar. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns eure Zeit schenkt. Heute tauchen wir gemeinsam in ein sehr spannendes Thema ein, nämlich Unternehmerehen. Bevor wir aber richtig einsteigen, ich bin heute nicht alleine, ich moderiere auch nicht alleine, sondern Annika ist an meiner Seite und steht im Studio in Herne. Hallo Annika.
Hi Franzi, liebe Grüße nach München.
Danke. Und du bist ja auch nicht alleine vor Ort, sondern hast gleich zwei spannende Gäste mitgebracht.
Genau, neben mir an dem Mikrofon stehen heute Rechtsanwältin Ann-Christine Gruner und Steuerberater Matthias Borgmeier. Ann-Christine ist Rechtsanwältin, hat ein LLM und besitzt langjährige Erfahrung in der Nachfolgeberatung. Ihre letzten Berufsstationen hatte sie bei einer der Next-10-Gesellschaften im Fachbereich für Vermögens- und Unternehmensnachfolge, bevor sie dann in ein Multi-Family-Office wechselte. Matthias ist Steuerberater, Diplom-Finanzwirt, hat ein LLM und kommt ursprünglich aus der Finanzverwaltung. Er berät bereits langjährig Familien und Unternehmer bei ihrer Nachfolgeplanung. Die letzten Berufsstationen verbrachte er gemeinsam mit Ann-Christine. Hallo ihr beiden.
Hallo, danke, dass wir hier sein dürfen.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal, denn ihr habt ganz frisch eine Kanzlei gegründet, habt eure Angestelltenverhältnisse aufgegeben und habe die Kanzlei Grubo gegründet. Wie kam es dazu?
Ich glaube, alles startete eigentlich damit, dass wir beide den Wunsch hatten, eigene unternehmerische Entscheidungen zu treffen und an vorderster Front bei der Mandantschaft zu stehen und interdisziplinär zu beraten. Das heißt, genau diese Schnittstelle Zivilrecht, Steuerrecht. Mhm. Und das hatten wir dann uns als Ziel gesetzt, beziehungsweise hatten ursprünglich mal mit der Kanzlei angefangen, Seminare zu geben. Und hatten uns dann im Laufe dieses Jahres entschlossen, das Ganze jetzt hauptberuflich zu machen, unsere Angestelltenverhältnisse aufzugeben und voll aktiv in der Kanzlei Grubo zu sein.
Genau, weil wir eben auch über die Jahre hinweg gemerkt haben, in denen wir zusammen beraten haben, dass diese interdisziplinäre Zusammenarbeit eben genau das ist, was auch am Markt benötigt wird. Das ist auf der einen Seite ist es eine Nische, auf der anderen Seite ist es aber auch genau das, was der Markt benötigt. Man kann das eine nicht ohne das andere sehen. Und so haben wir gesagt, wir positionieren uns ganz klar als Berater für den Bereich Nachfolge und Unternehmensnachfolge und bieten da eben neben den normalen Mandanten, also den privaten Personen, auch noch die Beratung für Berater an.
Ja, sehr spannend, ein mutiger Schritt und natürlich nochmal an dieser Stelle viel Erfolg. Franzi, erzähl uns doch mal, worüber wir heute sprechen wollen.
Ja, sehr gerne. Das Thema ist Unternehmerehen, haben wir gerade schon gehört, also die Schnittstelle zwischen Ehe, Unternehmen und Steuern. Ja, eine Kombination, die auch schnell sehr komplex werden kann. Es geht um die Frage, was rechtlich und steuerlich passiert, wenn private Lebensentscheidungen auf unternehmerisches Vermögen treffen. Von der Bedeutung der Ehe im Zivilrecht, das schauen wir uns an. Auch über steuerliche Besonderheiten bis hin zu Themen wie Ehevertrag, Vermögensübertragung und Absicherung. Aber wir schauen uns nicht nur die guten Zeiten an, sondern auch den Ernstfall. Was passiert bei einer Trennung oder auch Scheidung und welche Folgen hat das für das Unternehmen? Und mich würde jetzt erstmal interessieren, ihr habt ja gerade schon erzählt von eurer Kanzleigründung, wie seid ihr denn überhaupt zu diesem Thema gekommen?
Ja, danke für die Frage. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Beratung gemerkt haben, bei den Unternehmern und bei den vermögenden Privatpersonen. Wir haben viele Rechtsgebiete, die wir abdecken. Wir decken ab das Erbrecht, das Zivilrecht im größeren Sinne, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, aber eben auch Familienrecht. Denn man kann das alles immer nur ganzheitlich sehen. Und diesen ganzheitlichen Beratungsansatz verfolgen wir eben auch in unserer Arbeit. Und da sehen wir eben auch, wir können nicht die Unternehmer beraten, ohne uns mal die Eheverträge anzuschauen oder die Unternehmer darauf hinzuweisen, okay, da ist vielleicht auch noch Gestaltungspotenzial für sie. Und das sollte man sich immer vor Augen führen, dass es eben ohne das Verständnis von Konstrukt Ehe nicht funktioniert, in dieser Nachfolgeplanung tätig zu sein.
Mhm. Mhm. Ja, das ist schon mal vielleicht ein ganz guter Einstieg in das Thema. Lasst uns doch vielleicht zu Beginn einmal im zivilrechtlichen Sinne auf das Thema Ehe schauen. Vielleicht könnt ihr einmal kurz die Bedeutung der also im zivilrechtlichen Sinne skizzieren.
Ja, gerne. Da starten wir wirklich bei dem Kernpunkt, beim Paragraphen 1353 BGB. Da ist nämlich die Ehe im Gesetz niedergelegt. Und da ist es so, dass die Ehe ein auf Lebenszeit angelegtes Lebensverhältnis zwischen zwei Personen ist, gleichen oder verschiedenen Geschlechts. Und da merkt man einfach schon, es ist auf Lebenszeit angesetzt. Wir haben zwar die Möglichkeit der Auflösung bei Zerrüttung der Ehe oder Aufhebung in besonderen Fällen. Aber es ist tatsächlich so, wir haben einen Vertrag, der wird geschlossen zwischen diesen zwei Personen und der ist auf Lebenszeit angelegt. Dann haben wir gegenseitige Rechte und Pflichten wie Unterhaltspflicht, gegenseitige Fürsorge und Mitwirkungspflichten. Die sind ganz wichtig. Und dann merkt man auch wieder, dass das Familienrecht an der Stelle das Erbrecht berührt. Wir können nämlich anhand des Güterstandes sehen, wie hoch wird die Erbquote, wie hoch wird der Pflichtteil. Der Ehegatte hat eben auch einen Pflichtteil, wenn er enterbt sein sollte. Gleichzeitig sagt aber das Gesetz auch, wir machen keine Legaldefinition von dem Ganzen, sondern wir überlassen es den Ehegatten, ihre Lebensverhältnisse so zu regeln, wie sie wollen. Und wenn sie das vertraglich nochmal ändern wollen, dann gibt es die Möglichkeit, einen notariellen Ehevertrag zu schließen.
Und welche Aspekte gilt es dabei steuerlich zu berücksichtigen?
Also das Thema bei vielen unserer Mandanten ist natürlich, wie spare ich Steuern, was kann ich machen, wie kann ich Vermögensübertragungen angehen. Mhm. Und da ist ein Aspekt, auf den ich gleich nochmal im Detail zu sprechen kommen möchte, die Thematik rund um den Zugewinnausgleichsanspruch. Mhm. Das heißt, ich habe lebzeitig die Möglichkeit, durch so eine sogenannte Güterstandschaukel Vermögenswerte bereits steuerfrei an den Ehegatten, an die Ehegattin zu übertragen. Und das ist ein Kernbereich, den es zu berücksichtigen gibt. Problematisch ist dann aber auch, und wir wollen ja hier auch in dem Podcast aufzeigen, wo in der Praxis die Knackpunkte sind. Mhm. Und das sind die sogenannten Ehegattenzuwendungen. Das heißt, viele gehen davon aus, im Zweifel einer erwirtschaftet das Vermögen und das Vermögen gehört auch beiden Ehegatten. Das ist zwar von der emotionalen Seite aus absolut nachvollziehbar, diese Ansicht. Die Problematik ist nur, steuerlich sieht das Ganze anders aus und steuerlich trennen wir die beiden Vermögen und da gibt es die sogenannten Ehegattenzuwendungen und da werden wir gleich auch bestimmt nochmal eintauchen.
Ja, ganz sicher. Jetzt lass uns doch erstmal vielleicht nochmal ein bisschen tiefer einen Einstieg finden. Inwieweit hebelt denn die gesetzliche Zugewinngemeinschaft ohne Modifikation die Liquidität eines mittelständischen Unternehmens im Scheidungsfall aus?
Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, den du da ansprichst, Annika. Es ist tatsächlich so, wenn wir keinen Ehevertrag geschlossen haben, dann leben wir im gesetzlichen Güterstand. Der gesetzliche Güterstand ist eben die Zugewinngemeinschaft. Bei der Zugewinngemeinschaft bleiben die Vermögen der Ehegatten während der Ehezeit getrennt. Lediglich bei Beendigung der Ehe wird geschaut, welcher Ehegatte hat mehr hinzugewonnen. Und dieser Zugewinn wird dann hälftig geteilt und dann hat man einen Ausgleichsanspruch in Geld. Wenn wir jetzt die hohen Unternehmenswerte, die wir ja ganz häufig gebündelt in diesem Unternehmensvermögen haben, uns anschauen, dann passiert es sehr schnell, dass dieser hohe Zugewinn da ist und dann eben dieser Ausgleichsanspruch in Geld besteht. Der Unternehmer hat sein Vermögen aber hauptsächlich im Unternehmen gebündelt und gar nicht so viel Privatvermögen und ist dann auf einmal dieser hohen Ausgleichszahlung ausgesetzt. Mhm. wenn das jetzt noch bei intakter Ehe mit einer Güterstandsschaukel, dann ist das immer noch was anderes. Aber wenn es dann im Fall der Scheidung ist, dann kann es tatsächlich sein, dass das Unternehmen gefährdet ist, weil auch eine Vollstreckung dieses Anspruches in das Unternehmen möglich ist, wenn wir vorher nicht vorgesorgt haben. Und da ist es tatsächlich so, dass dann die Zerschlagung des Unternehmens drohen kann, wenn eben dieser Zugewinnausgleich nicht finanziert werden kann, sondern das Unternehmen ja dann liquidiert werden muss gegebenenfalls oder eben die Liquidität des Unternehmens derart angegriffen werden muss, dass es in Schieflage gerät. Und da muss man tatsächlich dann aufpassen, weil das entspricht ja weder dem Interesse des Unternehmers noch dem Interesse des weichenden Ehegatten, weil dann fällt die Einkunftsquelle des Anspruchsverpflichteten ja dann auch weg. Und dann würden Unterhaltsansprüche des geschiedenen Ehegatten ja auch irgendwie nicht mehr bedient werden können. Mhm. Und das ist tatsächlich wirklich eine ganz gefährliche Sache, wenn man da nichts geregelt hat.
Du hast sie gerade schon angesprochen, die Güterstandsschaukel. Welche spezifischen Klauseln sind denn essentiell, um eben die steuerliche Anerkennung dieser Güterstandsschaukel nicht zu gefährden?
Also bei der Güterstandsschaukel geht es ja darum, dass ich lebzeitig schon Vermögenswerte auf den Ehepartner, die Ehepartnerin übertrage. Und damit das möglich ist, brauche ich erstmal einen sogenannten Zugewinn. Das heißt, ich muss eine Differenz haben zwischen Endvermögen zu dem Zeitpunkt, wo ich die Güterstandsschaukel machen möchte, und dem Anfangsvermögen. Und da muss der Zugewinn von dem einen Ehegatten höher sein als der Zugewinn von dem anderen Ehegatten, damit dieser Anspruch besteht. Und da ist es jetzt natürlich steuerlich relevant, was hat man damals in so einem Ehevertrag geregelt? Weil wenn ich gesagt habe, ich habe damals in diesem Ehevertrag das Unternehmen rausgenommen und mein Zugewinn wird sich jetzt nur ergeben, wenn ich das Unternehmen reinnehme, weil ich sonst kein Vermögen aufgebaut habe, dann läuft das Ganze natürlich zivilrechtlich und steuerrechtlich ins Leere. Mhm. Deswegen muss ich einerseits mal gucken, welches Endvermögen habe ich? Welches Endvermögen und Anfangsvermögen wird hinterher auch laut Ehevertrag berücksichtigt? Und dann habe ich hinterher die Möglichkeit, lebzeitig Zuwendungen zu leisten. Wichtig ist nur, dass in so einem Ehevertrag das lebzeitige Entstehen eines Zugewinnausgleichsanspruchs nur begrenzt ist, aber hinterher von Todeswegen im Zweifel nicht. Das bedeutet konkret, dass ich in so einem Ehevertrag ja eigentlich das Unternehmen schützen möchte. Wenn ich jetzt aber in den Ehevertrag reinschreibe, dass mein Unternehmen sowohl lebzeitig als auch von Todeswegen nicht in diesen Zugewinnausgleichsanspruch reinfällt, dann ist ja die Frage, was wollte ich damals mit so einem Ehevertrag bezwecken? Mhm. Wollte ich mich vor einer Scheidung schützen oder soll im Todesfall auch nichts an die Ehefrau, an den Ehemann übergehen? Und da ist so meistens der Knackpunkt, den wir in der Praxis sehen, dass man den Ehepartner als Alleinerben einsetzt, aber trotzdem in einem Ehevertrag geregelt hat, dass das Unternehmen auch von Todeswegen ausgeschlossen sein soll. Und das widerspricht sich hinterher, sowohl zivilrechtlich, emotional, wirtschaftlich natürlich, aber hinterher steuerlich auch nicht machbar.
Ja, lass uns noch mal ein bisschen über die Gestaltung eines Ehevertrages sprechen, vor allem wenn ich Privat- und Betriebsvermögen trennen möchte. Wie müssen diese Klauseln gestaltet sein, um den Zugriff von Gläubigern eines Ehepartners zu minimieren?
Das ist auch wieder ein sehr guter Punkt. Wir haben da unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal, wenn wir beispielsweise einen verschuldeten Ehegatten haben, dann macht man eher einen Haftungsehevertrag. Da schaut man an, dass man ein Anfangsvermögensverzeichnis aufnimmt und dann schaut, dass nur der nicht verschuldete Ehegatte weiterhin Vermögen ansammelt und erwirbt. Aber bei den Unternehmern ist es ja tatsächlich so, die sind in den seltensten Fällen am Anfang so verschuldet, dass da eben diese Haftungsgefährdung ist. Wir kommen dann dahin, dass wir tatsächlich sagen können, wir modifizieren den Zugewinn, statt in Gütertrennung zu wechseln, weil die Gütertrennung eben auch erbrechtlicher Natur nochmal andere Folgen hat. Aber da ist es so, wir können die Unternehmensanteile können wir rausnehmen aus der Wertermittlung für den Zugewinnausgleich. Wir können aber auch alle damit im Zusammenhang stehende Verbindlichkeiten rausnehmen. Wir können die Erträge rausnehmen. Wir können die Surrogate herausnehmen. Also das, was wir anstelle dieser Unternehmensbeteiligung erworben haben, können wir auch mit herausnehmen, sodass wir einen umfassenden Schutz haben, genauso wie Verwendungen auf diese Unternehmensbeteiligung. Beteiligung und Schuldenverrechnung etc. Und flankierend dazu wäre es halt dann auch nochmal anzuraten, einen Pflichtteilsverzicht des Ehegatten zu nehmen.
Genau, du hast es gerade schon angesprochen. Wie beeinflusst denn die Wahl des Güterstandes auch die gesetzliche Erbquote und die damit erbschaftssteuerlichen Freibeträge?
Bei der Frage muss man das jetzt ein bisschen differenzieren, weil die Wahl des Güterstandes hat eigentlich nur Auswirkungen auf die Erbquote. Bedeutet konkret, wenn wir ein Ehepaar haben und die haben ein gemeinsames Kind und einer der Ehepartner verstirbt, dann sieht es hinterher so aus, dass die gesetzliche Quote, die gesetzliche Erbquote des Ehegatten 1/2 beträgt und die des Kindes auch 1/2. Wenn irgendjemand auf den Pflichter reduziert werden sollte, nehmen wir jetzt mal in dem Beispiel das Kind, dann würde hinterher der Pflichtteil des Kindes 1/4, das heißt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils, betragen. An der Stelle muss man das jetzt aber abgrenzen von zum Beispiel dem 16. Erbschaftssteuergesetz, weil der 16. Erbschaftssteuergesetz ist ein persönlicher Freibetrag. Und der persönliche Freibetrag von 500.000 Euro, der steht den Ehegatten alle 10 Jahre uneingeschränkt zur Verfügung. Und wenn es keine Vorschenkungen gab, dann würde hinterher im Erbfall dieser Freibetrag auch von 500.000 Euro zur Verfügung stehen. Neben dem 16. Erbschaftssteuergesetz gibt es dann halt noch 2 weitere Regelungen. Das ist einmal der 17. Erbschaftssteuergesetz. Das ist nämlich ein sogenannter eine Steuerfreistellung des Versorgungsanspruches, wo zum Beispiel eine Rente reinfließen würde. Und es gibt den 5-Erbschaftssteuergesetz. Und bei dem 5-Erbschaftssteuergesetz gibt es die Thematik, dass der Zugewinnausgleichsanspruch von Todeswegen steuerfrei ist. Und da würde ich gleich nochmal konkret eingehen, weil da gibt es ein paar Besonderheiten zwischen dem lebzeitigen Zugewinnausgleichsanspruch und dem Zugewinnausgleichsanspruch von Todeswegen.
Mhm. Ann-Christine, lass uns so ein bisschen über den 1365 BGB sprechen, also die Verfügung über das Vermögen im Ganzen. Unter welchen Voraussetzungen führt denn die Nichtbeachtung der Zustimmungspflicht, die ja dort geregelt ist, zur Unwirksamkeit von Unternehmensverkäufen?
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass während der Ehezeit die Vermögen der Ehegatten getrennt bleiben. Das heißt, jeder Ehegatte ist auch in der Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis grundsätzlich unbeschränkt. Das Gesetz sieht aber eine Ausnahme vor, sofern es sich für den Ehegatten um sein ganzes Vermögen oder um sein wesentliches Vermögen handelt. Wenn ich also jetzt als Unternehmer das Unternehmen habe und das einen relativ hohen Wert hat und im Vergleich zu meinem sonstigen Vermögen tatsächlich das Wesentliche ausmacht, dann kann ich mich nicht dieser Beteiligung entledigen, ohne dass mein Ehepartner zustimmen muss. Wenn diese Zustimmung fehlt und auch keine gerichtliche Ersetzung erfolgt, dann ist ein Geschäft, das ich dazu getätigt habe, unwirksam. Das ist tatsächlich ein Punkt, den viele auch übersehen. Zum einen in der Gestaltung von Gesellschaftsverträgen, wenn da dem Gesellschafter auferlegt wird, einen Ehevertrag zu schließen. Da wird meistens erschöpft sich das in der Regelung dessen, dass gesagt wird, entweder Gütertrennung oder Modifizierung der Zugewinngemeinschaft. Aber es erfolgt kein Hinweis auf den 1365 BGB. Und es kann tatsächlich sein, dass Unternehmer dann teilweise das auch im Ehevertrag vergessen oder bewusst weglassen. Wenn sie es bewusst weglassen, ist das natürlich eine Sache, aber wenn es vergessen wird, dann sind sie in dem Fall einfach schlecht beraten gewesen. Mhm. Es ist wichtig, dass man da schaut, dass man entsprechende Regelungen trifft. Ansonsten kann es tatsächlich sein, dass bei Einziehung von Geschäftsanteilen oder eben der Übertragung durchaus der Ehegatte noch ein Mitspracherecht hat.
Mhm. Und Matthias, können sich auch für den Steuerberater dann Haftungsfallen ergeben für den Fall, dass er bei der Gestaltung des Ehevertrages die steuerlichen Folgen dieses fiktiven Zugewinns übersieht?
Ja, definitiv. An der Stelle würde ich vielleicht mal so den Klassiker aus der Praxis vorstellen. Damit wir dieses Beispiel, was ich jetzt mal skizziere, ein bisschen einfacher haben, unterstellen wir einfach mal, wir haben 2 Ehegatten und einer der Ehegatten, nehmen wir die Frau, hat Vermögen erwirtschaftet, also beide sind in einer Ehe mit einem Anfangsvermögen von 0 Euro gestartet und hinterher die Frau hat 1 Million Euro erwirtschaftet als Endvermögen, der Mann hat weiterhin 0 Euro. Dann würde hinterher, wenn wir jetzt einen Zugewinnausgleichsanspruch stattfinden lassen durch eine Güterstandschauke, würde der Mann von diesem Zugewinn der Frau die Hälfte bekommen als Zugewinnausgleichsanspruch. Jetzt kann ich ja sagen, okay, ich habe damals einen Ehevertrag geschlossen und diese 1 Million Euro würden sich jetzt zum Beispiel daraus speisen aus Unternehmensanteilen. Das heißt, dass die Unternehmensanteile damals noch nicht existierten und sind im Zeitpunkt, den wir jetzt betrachten, 1 Million Euro wert. Und dann haben die Ehegatten damals geregelt, dass diese 1 Million Euro im Ehevertrag geregelt nicht in diesen Zugewinnausgleichsanspruch reinfallen. Sowohl lebzeitig als auch von Todeswegen. Jetzt stellt sich hinterher in der Beratung raus, dass das gar nicht der Wunsch der Ehegatten ist, sondern der Wunsch der Ehegatten ist vielmehr zu sagen, ich wollte mich vor einer Scheidung absichern, aber gar nicht vom Versterben, dass mein Ehepartner dann nichts bekommt. Und dann sagt der Berater zum Beispiel oder der Notar, okay, dann sollten wir diesen Ehevertrag hinterher modifizieren. Und der wird dann modifiziert zivilrechtlich und man regelt, dass hinterher dieses Unternehmen lebzeitig rausgenommen wird, aber von Todeswegen nicht. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Wenn jetzt ein Erbfall eintritt, dann würden wir als Anfangsvermögen nicht hinterher 0 Euro berücksichtigen, das heißt den Zeitpunkt der Ehe, sondern wir würden zu diesem Zeitpunkt, wo wir diesen Ehevertrag modifizieren, den Wert berücksichtigen, das heißt 1 Million Euro. Das heißt, von Todeswegen würden wir jetzt nicht auf den Zugewinn, der eigentlich seit der Ehe entstanden ist, zurückgreifen können, sondern nur auf den Zugewinn, der seit dem Zeitpunkt entstanden ist, wo ich den Ehevertrag modifiziert habe. Das gilt von Todeswegen. Lebzeitig, wenn ich jetzt diesen Zugewinnausgleichsanspruch abgelten möchte, kann ich für eine lebzeitige Güterstandschaukel aber auf den Zeitpunkt der Ehe zurückblicken. Und das ist ein Punkt, der hinterher im Erbfall ein sehr böses Erwachen geben kann, wenn beide Parteien davon ausgehen, dass der Zugewinnausgleichsanspruch sich jetzt steuerfrei bemisst auf Basis des Zeitpunktes Ehe, also der Eheschließung. Und das ist ein klassischer Fall, der in der Praxis sehr häufig schief geht, dass den Ehegatten das nicht bewusst ist. Und hier wollen Ann-Christine und ich auch viel Aufklärungsarbeit bei dem Thema leisten. Deswegen ist das Thema Ehe halt auch ein Kernbereich, wo wir Seminare geben und Berufskollegen in dem Bereich schulen, damit eben solche Stolperfallen neben ganz vielen anderen Stolperfallen umgangen werden.
Genauso wie eben die Hingabe von anderen Vermögensgegenständen für den Zugewinnausgleichsanspruch, ne?
Richtig, also da gab es einen interessanten Fall vor kurzem noch vom Bundesfinanzhof. Es ist hinterher schon länger in der Rechtsprechung geklärt, dass die Vermögensübertragung im Rahmen von so einer Güterstandschaukel ein entgeltliches Geschäft ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich übertrage Unternehmensanteile zur Abgeltung dieses Zugewinnausgleichsanspruchs lebzeitig, wird das einer Veräußerung gleichgestellt. Das heißt, die Vermögenswerte, die ich jetzt da übertrage, sollten in der Regel, also im Optimalfall, außer ich möchte das, keine Steuer auslösen. Das heißt, wenn ich Liquidität übertrage, ist das unproblematisch. Wenn ich eine Immobilie übertrage, die außerhalb dieser 10-Jahres-Frist liegt, ist das ebenfalls unproblematisch. In dem Urteil, was der BFH zu fällen hatte, ging es aber in dem konkreten Fall darum, dass die Ehegatten in dieser Güterstandschaukel GmbH-Anteile übertragen haben. Und das löst halt ehrlicherweise und traurigerweise Steuern aus, was den Ehegatten nicht bewusst war. Und da ging es hinterher im Kern des Urteils um Widerrufsrechte. Das heißt, kann ich das Ganze rückabwickeln, auch mit steuerlicher Rückwirkung? Da hat der BFH zum Glück entschieden, dass das noch funktioniert zugunsten der Steuerpflichtigen, sodass hinterher die Steuer doch nicht bezahlt werden musste. Aber da sieht man hinterher in der Praxis, wenn man diesen Punkt nicht beachtet und hätte der BFH jetzt hier in eine andere Richtung entschieden, weil es ging im Kern um Widerrufsrechte, dann hätte das einen sehr bösen Haftungsfall gegeben.
Ja, und da sieht man auch nochmal wieder die Verzahnung zwischen Zivilrecht und Steuerrecht. Wir hatten einen steuerlichen Fall dadurch, dass wir den Veräußerungsgewinn zu versteuern hatten. Wir haben es aber rückabgewickelt nach Zivilrecht, also reinem Zivilrecht, Wegfall der Geschäftsgrundlage. Und da merkt man einfach wieder, dass es nur interdisziplinär funktioniert.
Ja, sehr spannend, auch für den Einblick in diesen ersten Themenkomplex. Wir haben jetzt ganz viel über mögliche Stolperfallen und Probleme gesprochen. Und jetzt wollen wir doch mal im zweiten Block gucken, wie man strategisch Vermögen übertragen kann.
AMD Software, Ihre Komplettlösung für moderne Steuerkanzleien. Sie sind Steuerberater und wollen mehr Effizienz im Alltag? Profitieren Sie von über 40 Jahren Erfahrung, Top-Service, KI-gestützten Prozessen, Echtzeitlösungen und digitalen Workflows mit voller Wahlfreiheit On-Premise, Cloud oder Hybrid. Der Wechsel ist einfacher als gedacht. Jetzt informieren unter hmd-software.com. Wir machen Bürokratie einfach.
Genau, da steigen wir jetzt noch tiefer ein in das Thema Schenken und Versorgen. Es schließt eigentlich ja sehr gut an das, was ihr jetzt ganz am Schluss schon erzählt habt und uns Einblicke gegeben habt. Es geht jetzt um Schenkungen in der Ehe, Steueroptimierung und auch die Absicherung des Partners. Vielleicht erstmal die Frage, wieso sollte man lebzeitige Übertragungen zwischen den Ehegatten vornehmen und wann sollte man vielleicht auch Abstand davon nehmen?
Ja, also die Frage ist ja immer, warum möchte ich überhaupt lebzeitige Übertragungen vornehmen? Natürlich kann man jetzt einerseits sagen, ich möchte den Freibetrag alle 10 Jahre nutzen in Höhe von 500.000 Euro an den Ehegatten, aber auch hinterher an die Kinder in Höhe von 400.000 Euro. Da stecken ja aber hinterher ganz viele unterschiedliche Überlegungen mit rein. Und insbesondere zwischen Ehegatten gibt es halt die schöne Möglichkeit, dass man sagt, zwischen Ehegatten werden sehr gerne Immobilien zum Beispiel übertragen. Weil, wenn ich eine Immobilie außerhalb der 10 Jahre verkaufe, habe ich die Möglichkeit, also zwischen den Ehegatten, habe ich die Möglichkeit, dass der Ehegatte hinterher dann zum Beispiel eine Fremdfinanzierung wieder bei der Bank aufnimmt, frisches Kapital geschaffen wird, also in Form von Fremdkapital. Und ich mein bisher erwirtschaftetes Eigenkapital hinterher nutzen kann, um eine weitere Immobilie anzuschaffen. Gleichzeitig habe ich den Vorteil, dass ich sagen kann, ich habe ein AFA-Step-Up, weil ich nehme mir jetzt im Zweifel mit der Wertsteigerung der Immobilie einen höheren Preis. Und damit ist natürlich auch die Bemessungsgrundlage für die zukünftige Abschreibung höher. Und es geht bei diesen Familienübertragungen im Kern, jetzt auch bezogen natürlich auf primär die Ehegatten, geht es im Kern immer darum, was möchte man? Man möchte in einem Aspekt natürlich Steuern sparen. Man möchte aber auch ein Szenario haben, was wirtschaftlich abbildbar ist. Das heißt, es muss ja hinterher auf beiden Seiten finanzierbar sein. Und wenn ich jetzt die Immobilie an meinen Partner übertrage und der Partner kriegt aber keine Fremdfinanzierung, ich möchte aber hinterher das Geld auch haben, dann wird es schwierig und dann kann ich darüber nachdenken, dass ich zum Beispiel so ein Ehegattendarlehen gebe, was viele Probleme bedeutet, steuerlicher Natur, aber das ist ja rein wirtschaftlich machbar und es geht natürlich auch immer viel darum, um den emotionalen Aspekt, weil jede Familie oder jede Übertragung innerhalb der Familie ist einfach emotionsgeladen und manchmal, das hatte ich auch schon in einer anderen Podcast-Folge erwähnt, manchmal geht es auch bei der Übertragung viel mehr darum, wer steht denn noch im Grundbuch. Und diese Bedeutung ist manchen viel wichtiger, als wer erzielt denn die Erträge aus dem Vermögen überhaupt. Mhm.
Ja, interessant. Schauen wir uns mal das Thema unbenannte Zuwendungen näher an. Wie grenzt die Finanzverwaltung das denn von Schenkungen ab? Und welche Relevanz hat das jetzt auch für die 10-Jahres-Frist, die im Erbschaftssteuergesetz vorkommt?
Also unbenannte Zuwendungen sind zivilrechtlich keine Schenkungen, sondern Leistungen im Rahmen einer ehelichen Lebensgemeinschaft zur gemeinsamen Vermögensbildung zum Beispiel. Und es geht bei diesen Zuwendungen an Ehegatten immer um die Problematik, dass, wie wir es auch schon anfangs gesagt haben, die Ehegatten davon ausgehen, einer erwirtschaftet es, beiden gehört es. Zivilrechtlich wird es aber getrennt und steuerlich hinterher erst recht. Und das führt in der Konsequenz dazu, dass allein ein gemeinsames Konto der Ehegatten problematisch ist. Weil wenn einer nur Einzahlungen auf dieses Konto vornimmt, dann ist ja ein Teil der Zahlung oder ein Teil der Liquidität, die dort eingeht, wird dann verwendet zum gemeinsamen Wirtschaften, zum Kauf von Lebensmitteln, zum Kauf von Sachen für ein gemeinsames Kind zum Beispiel und für solche Themen. Ein Teil wird hinterher aber auch verwendet, um zum Beispiel Anschaffungen bei dem Ehepartner, der Ehepartnerin vorzunehmen. Und da geht es in dem Kern bei diesen ganzen Übertragungen immer darum, was sind jetzt noch Zuwendungen, die eher in die Rubrik steuerlich reinfallen, Gelegenheitsgeschenke und was sind hinterher Zuwendungen, die tatsächlich Schenkungen sind und eigentlich, und nicht nur eigentlich, sondern rechtlich zwingend innerhalb von 3 Monaten der Finanzverwaltung anzuzeigen werden. Und da merkt man in der Praxis immer, wenn man dieses Thema, das kommt häufig auf, wenn man eine Güterstandschauke berät oder, wie wir es primär machen, den gesamten Familienverbund quasi betrachten und sagen, okay, wem gehören welche Vermögensgegenstände? Und dann fragt man meistens, okay, wer hat denn was erwirtschaftet? Und wenn man dann das Thema anspricht, es gibt auch anzeigepflichtige Schenkungen zwischen Ehegatten, merkt man dann meistens ein Stocken bei den Mandanten, weil vielen das nicht bewusst ist. Und nach dem jetzigen Stand merken wir halt, dass insbesondere in NRW mit dem Thema KI und Digitalisierung wir auf dem Vormarsch sind. Und es bleibt mal abzuwarten, ob sich die Finanzverwaltung da langfristig positioniert und langfristig auch diese Themen auf die Prüfagenda nimmt, was Ehegattenschenkungen angeht. Und das ist so ein hinterher der Kernbereich, wo man sagen muss, da muss man aufpassen mit einem gemeinsamen Konto. Das heißt, es ist eigentlich anzuraten zu sagen, jeder hat sein eigenes Konto und das Gemeinschaftskonto wird auch von beiden Ehegatten zum Beispiel gefüllt zur Beschreitung des Lebensunterhalts. Das ist im Idealfall der unproblematischste Fall.
Ah ja, gut, spannend. Ja, direkt daran anschließend soll es mal um das Familienheim gehen. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch viele Fragestellungen mit sich bringt oder manchmal auch Probleme. Welche Regelungen gibt es denn da und was ist da auch steuerlich zu beachten?
Ja, das Familienheim ist, oder wir müssen uns, glaube ich, da erstmal für die Zuhörer auch damit auseinandersetzen, was ist ein Familienheim überhaupt? Ein Familienheim ist das Heim quasi, in dem die Familie wohnt und den Lebensmittelpunkt hat. Da gibt es unfassbar viele Abgrenzungsmöglichkeiten, insbesondere wenn verschiedene Wohnsitze bestehen. Man kann nicht pauschal sagen, es wird an dem Erstwohnsitz orientiert, was das Familienheim ist, aber es ist durchaus ein guter Indiz oder ein gutes Indiz. Und bei diesem Familienheim geht es darum, und deswegen lässt man sowas in Vermögensübertragung lebzeitig auch gerne einfließen, weil wir haben de facto 3 Möglichkeiten, ein Familienheim steuerfrei zu übertragen. Das ist entweder hinterher von Todeswegen an den Ehepartner, Ehepartnerin oder an das Kind. Voraussetzung in beiden Fällen ist, dass die jeweilige Person auch mindestens 10 Jahre drin wohnt. Jetzt gibt es unfassbar viel Rechtsprechung dazu, wie komme ich aus diesem, ich wohne da 10 Jahre drin, raus. Problematisch ist es da, wenn ich zum Beispiel ein Altersheim und so weiter ziehe. Da gibt es viel Rechtsprechung zu. Da will ich aber im Kern gar nicht drauf hinaus, weil diese 10 Jahre gelten eben nicht, wenn ich das Ehefamilienheim lebzeitig übertrage. Weil bei so einer Übertragung lebzeitig muss ich nicht 10 Jahre drin wohnen. Und deswegen wird auch ganz gerne in der Praxis, und das Thema muss man sehr vorsichtig behandeln, wie Ann-Christine es gerne nennt, immer ein sogenanntes Familienheim-Hopping betrieben, wo dann dieses Familienheim übertragen wird und ein paar Jahre später bildet sich dann der Mittelpunkt woanders, weil die Familie vielleicht umgezogen ist. Und dann wird das nächste Objekt übertrieben. Das ist immer mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Das heißt, ich kann nicht sagen, im Januar wohne ich in Straße XY2 und übertrage die, im Februar wohne ich plötzlich in Straße Z3 und übertrage die. So einfach ist es hinterher nicht. Das heißt, da ist schon eine umfassende Beratung auch mit vernünftigen Risikohinweisen an die Mandantschaft angebracht.
Zum Thema Güterstandsschaukel haben wir ja gerade schon ganz viel gehört. Da würde ich gerne noch mal näher drauf eingehen. Matthias, du hast ja auch angekündigt, dass es da auf jeden Fall noch tiefer drum gehen soll. Ab wann wertet denn die Finanzbehörde den Wechsel des Güterstands als Gestaltungsmissbrauch?
Also das ist auch eine ganz spannende Frage mit dem 42 AO und dem Gestaltungsmissbrauch. Wir haben ja bei einer Güterstandsschaukel den Fall, dass die Ehegatten zum Notar gehen, einen Ehevertrag schließen und sagen, wir möchten aus der Zugewinngemeinschaft raus in den Güterstand der Gütertrennung und danach schaukeln wir zurück in den Güterstand der Zugewinngemeinschaft, sei es modifiziert oder eben tatsächlich der gesetzliche Güterstand. Dadurch haben wir einmal die Möglichkeit, dass der Zugewinnausgleich stattfindet für die Zeit von Eheschließung bis zu dem Ehevertrag. Ein Ausgleich muss stattfinden. Wir bekommen diesen Zugewinnausgleich steuerfrei über den 5-Erbschaftssteuergesetz, das hat Matthias ja gerade schon gesagt, auf den anderen Ehegatten rüber, sind dann kurze Zeit im Güterstand der Gütertrennung und schaukeln dann eben zurück in den Güterstand der gegebenenfalls modifizierten Zugewinngemeinschaft oder eben in die Zugewinngemeinschaft. Ab wann, sagt die Finanzverwaltung, funktioniert das nicht? Naja, wenn es sich um einen reinen Papiertiger handelt. Ne? Also wenn wir sagen, dass wir eine reine Papiergestaltung haben ohne tatsächliche Vermögensübertragungen, dann schaut das Finanzamt da genauer hin. Genauso eben bei einem sogenannten fliegenden Güterstandswechsel. Also wenn tatsächlich nicht wirklich der erste Güterstand beendet wird und dann so schnell wieder zurückgeschaukelt wird, dass da gar nichts passiert rein rechtlich. Wir brauchen also tatsächlich die Möglichkeit der Ehegatten, dass man den einen Güterstand beendet, der Ausgleich auch gezahlt wird und dann kann auch wieder in Ruhe zurückgeschaukelt werden.
Mhm. Ein anderes Stichwort, Kettenschenkungen über den Ehegatten an die Kinder. Unter welchen Bedingungen akzeptiert der BfH das denn, besonders die Dispositionsfreiheit des Zwischenberechtigten?
Genau, auch hier wieder super spannendes Thema, denn es ist tatsächlich so, wenn man in der Beratung sitzt und die Ehegatten da sitzen hat und sagt, naja gut, nur der eine von uns hat jetzt hier gerade das große Vermögen, dann würde ja ein Freibetrag von einem Ehegatten zu den Kindern verloren gehen, wenn da nicht ausreichend Vermögen dann rüberkommt. Dann kann man sagen, naja, Sie könnten ja theoretisch an Ihren Ehegatten etwas schenken in Höhe der Freibeträge und der Ehegatte überlegt sich dann, ob und wie viel er davon gegebenenfalls dann nochmal in Höhe der Freibeträge an das Kind oder die Kinder weiter überträgt. Dann hat man diese Kette von dem einen Ehegatten zu dem anderen Ehegatten. Wenn man das jetzt nach einem Gesamtplan macht und sagt, naja, so nutzen wir das wunderbar aus, aber theoretisch ist der andere Ehegatte sowas wie eine Zahlstelle und hat gar keine eigene Vermögensverfügungsbefugnis über das, was er erworben hat von dem anderen Ehegatten, dann, sagt der BfH, funktioniert diese Kettenschenkung nicht und es wird so getan, als wäre sie von dem ursprünglichen Ehegatten gekommen, diese Zuwendung. Wenn man das aber so hat, dass man eine eigene Gestaltungs- und Vermögensverfügungsbefugnis und Verwaltungsbefugnis von dem anderen Ehegatten hat, dann wird eben auch diese Möglichkeit gesehen, dass man sagt, okay, wir können dann den Freibetrag auch ansetzen, das Verhältnis ansetzen von dem erwerbenden Ehegatten, der das dann weitergibt an das Kind oder die Kinder. Genau.
An der Stelle muss man vielleicht aber auch berücksichtigen, welche Kosten damit in dem Zusammenhang entstehen. Weil, wenn ich solche Kettenschenkungen habe, ist das Thema ja häufig, wir empfehlen das, weil es hinterher steuerlich Sinn macht. Man muss nur auch die Kosten hinterher im Blick haben. Das heißt, die Ersparnis, die steuerliche Ersparnis durch so eine Kettenschenkung darf jetzt natürlich nicht geringer sein, wie die Kosten, die dadurch entstehen, dass ich halt eine Vermögensübertragung durch diese Kette de facto mehr habe. Das ist noch so ein Punkt, den man da auch mit berücksichtigen muss und den wir dann auch entsprechend in der Beratung mit einfließen lassen. Das heißt, immer vor dem Hintergrund, was wollen die Parteien, wie wirkt sich das steuerlich aus und wie sind die Gesamtkosten? Mhm. Weil es macht keinen Sinn, wenn es sich steuerlich auswirkt und erstmal klasse erscheint, aber die Notarkosten hinterher so hoch sind, dass sie sämtliche Vorteile von so einer Gestaltung überwiegen.
Genau, und deswegen muss man ja auch einfach schauen, was ist an Vermögen da, welches Vermögen kann übertragen werden, weil wir auch nicht jedes Mal für jede Übertragung einen Notar brauchen. Das ist immer abhängig von dem Vermögensgegenstand, der übertragen wird, genau.
Ja, viele Themen, die man da berücksichtigen muss auf jeden Fall. Genau, wie lassen sich denn Rückforderungsklauseln im Schenkungsvertrag gestalten, ohne dass das jetzt als steuerschädliche Verfügungsmachtbeschränkung gewertet wird? Das vielleicht mal noch als meine letzte Frage, bevor wir zum Thema Trennung und Abfindung kommen.
Ja, auch wieder sehr spannend, denn vorhin hatte Matthias den Fall genannt, dass GmbH-Anteile übertragen wurden im Rahmen dieses Zugewinnausgleiches und da mussten wir über den Wegfall der Geschäftsgrundlage gehen, weil eben keine vernünftigen Rückforderungsklauseln drin waren, weil es aber eben auch ein Ehevertrag war. Wenn wir jetzt einen Schenkungsvertrag haben und Rückforderungsklauseln mit reinnehmen, dann sind diejenigen, die unter Bedingung sind, beispielsweise Vorversterben, Insolvenz oder Nichtabschluss eines Ehevertrages, Veräußerung des geschenkten Gegenstandes entgegen der Einwilligung des Schenkenden. Das sind so diese typischen Sachen. Die können eben damit reingenommen werden. Das funktioniert wunderbar. Dann wird die Schenkungssteuer wird darauf auch dann entsprechend festgesetzt und das ist auch ein steuerbarer Erwerb. Selbst wenn wir einen freien Widerrufsvorbehalt haben, wird es für die Schenkungssteuer grundsätzlich angesetzt. Problematisch ist es dann mit den anderen Steuerarten. Ertragsteuerlich haben wir dann ein Problem, weil wir kein wirtschaftliches Eigentum haben, was da übergegangen ist. Aber wichtig ist, dass wir diese echten Rückforderungsgründe haben, die quasi eine Ausnahme sind zu dem, was wir da übertragen haben. Also grundsätzlich hat der Erwerber die freie Verfügungsmacht. Wenn wir das aber so machen, dass der Schenker oder die Schenkerin eine dauerhafte Kontrolle noch weiterhin ausübt über diesen Gegenstand, dann kann das sein, dass es auch schenkungssteuerlich nicht anerkannt wird. Mhm.
Ja, Ann-Christine hat es zu Beginn der Folge gesagt, die Ehe wird auf Lebenszeit geschlossen. Aber leider ist das ja nun nicht immer der Fall und es kann leider manchmal dazu kommen, beziehungsweise glaube ich gar nicht so selten, dass diese Vereinbarung wieder aufgehoben werden soll. Lass uns mal dann über diese Situation sprechen und den Fall kommen, dass man in die Situation gerät, ein Unternehmen bewerten zu müssen. Warum führt das IDW-S1-Verfahren im Familienrecht oft zu anderen Ergebnissen als im Ertragssteuerrecht und was bedeutet das dann für die Praxis?
Also das Problem im Steuerrecht ist so ein bisschen, dass der Gesetzgeber sehr häufig mit pauschalen Annahmen rechnet. Um das mal ein bisschen griffiger zu machen, ein Unternehmen, was einen durchschnittlichen Jahresüberschuss der letzten 3 Jahre von 100.000 Euro hat, das ist jetzt sehr stark vereinfacht. Das heißt, da sind noch umfangreiche Positionen hinterher zu korrigieren. Aber um das hier mal auf den Kern zu bringen, ein Unternehmen mit einem Jahresüberschuss von 100.000 Euro hat steuerlich laut vereinfachtes Ertragswertverfahren, was für die Erbschaftsschenkungssteuer zum Beispiel maßgeblich ist, hat es einen Wert von 1,375 Millionen Euro. Und das ist ein Wert, der jeglichen Marktgrundsätzen widerspricht und auch nicht in der Regel gezahlt werden würde. Und das ist immer, wenn man so einen steuerlichen Wert ermittelt im Rahmen von einer Nachfolgeplanung, weil das Unternehmen übertragen werden soll, dann ist das immer eine Position, wo meistens der Mandant erstmal schluckt und sagt, für den Preis würde er sofort verkaufen. Den Wert kriegt er aber nicht. Und deswegen empfiehlt sich das hier auch direkt in dem Ehevertrag zu regeln, welche Wertermittlung, wenn ich das Unternehmen aus dem Zugewinnausgleichsanspruch eben nicht herausgenommen habe, lebzeitig, welche Wertermittlung soll hier zugrunde gelegt werden? Jetzt muss man ehrlicherweise natürlich sagen, dass die meisten Ehegatten, die verheiratet sind und einen Ehevertrag haben, da typischerweise das Unternehmen herausgenommen wird, sodass de facto diese Bewertung eigentlich irrelevant ist, weil die sowieso nicht zum Tragen kommt, weil das Unternehmen rausgenommen worden ist. Sollte das nicht herausgenommen worden sein, sollte man sich zumindest darauf verständigen, wie diese Wertermittlung hinterher stattfindet. Mhm. Und die IDW-S1-Grundsätze sind ganz grob gesagt vielmehr, ich gucke in die Zukunft, was wird in diesem Unternehmen voraussichtlich nach passieren. Und das Steuerrecht guckt in die Vergangenheit und sagt, das, was hier passiert ist, wird voraussichtlich nach auch für die Zukunft entstehen oder passieren. Und damit haben wir meistens eine sehr große Gap zwischen diesen beiden Ansichten.
Mhm. Wie wird der Firmenwert im Zugewinnausgleich behandelt, um eine unzulässige Doppelverwertung im Rahmen des Unterhalts zu vermeiden?
Ja, das ist sehr spannend dahingehend, weil wir ja, wenn wir den Zugewinnausgleich berechnen, wir schauen müssen, welchen Unternehmenswert haben wir. Und jetzt ist Matthias gerade darauf eingegangen mit IDW S1 und die steuerlichen Bewertungsvorschriften. Aber es ist grundsätzlich so, für den Zugewinn aus zivilrechtlicher Sicht wird eben der gesamte Unternehmenswert berücksichtigt, inklusive Goodwill und stille Reserven. Und beim Goodwill ist es nun mal so, dass mit in den Zugewinnausgleich reinfließt. Gleichzeitig hat der Goodwill aber auch so eine Nuance von zukünftigen Erträgen, weil ja geschaut wird, was kann das Unternehmen in der Zukunft noch hergeben. So. Das würde dann in den Bereich Unterhalt reinfallen. Jetzt ist es so, um eine Doppelbewertung zu vermeiden, müsste man eben strikt trennen oder muss man strikt trennen zwischen Vermögensstamm, das wäre dann Zugewinn, und zukünftiger Erträge. Das wäre dann Unterhalt. Also so muss man es dann entsprechend auflösen. In der Praxis gibt es da dann häufiger Probleme. Was davon ist jetzt vielleicht noch Zugewinn? Was ist schon Unterhalt? Weil wir beim Zugewinn ja eben auch diese starre Stichtagsregelung haben und beim Unterhalt eben in die mit einer Prognoseentscheidung arbeiten. Aber das ist eben auch das, was dann hinterher am Mandat passiert, ne? Wenn man dann das ausreichend dann nochmal prüft, also intensiv prüft. Genau. Mhm.
Ja, es gilt ja das Stichtagsprinzip und da könnte man ja auf die Idee kommen, naja, ich möchte nochmal ein paar taktische Vermögensverschiebungen vornehmen. Wie kann man das denn verhindern, dass zwischen Trennung und Zustellung des Scheidungsantrags nach 1385 BGB eben solche taktischen Vermögensverschiebungen verhindert werden?
Ja, da ist die Frage immer, sind das jetzt nur taktische Vermögensverschiebungen oder sind das illoyale Vermögensverschiebungen? Mhm. Weil wenn ich eine illoyale Vermögensverschiebung habe, dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, dass ich Auskunfts- und Dokumentationspflichten habe, diese Auskunftsansprüche habe und von dem Ehegatten das entsprechend einfordern kann. Und ich habe auch die Möglichkeit, wenn eben eine Gefahr für diese illoyalen Vermögensminderungen stattfindet, oder da ist, dass ich einen vorzeitigen Zugewinn machen kann. Ich kann also jederzeit eigentlich in diesem Trennungszeitraum, weil wir ja immer, um den Nachweis der Zerrüttung der Ehe zu haben, haben wir ja einen gewissen Trennungszeitraum von einem Jahr und gegebenenfalls länger. Also man kann ab 3 Jahren wird die Zerrüttung dann vermutet. Aber da ist es tatsächlich so, dass ich schauen kann, dass ich eine Scheidungsfolgenvereinbarung einfach schon da schließe und da den Zugewinnausgleich schon berechne und dann eben alles schon mal schriftlich habe und da keine Gefahr dann mehr besteht, weil dann die Aufteilung schon stattgefunden hat.
Mhm. Ja, das Güterrecht wurde ja reformiert. Welche Auswirkungen hat ein negatives Anfangsvermögen nach eben dieser Reform auf die aktuelle Ausgleichsberechnung?
Da ist es so, dass wir durch die Reform die Möglichkeit haben, dass wir auch ein negatives Anfangsvermögen haben. Ursprünglich war es so, das Anfangsvermögen war mindestens null. Wenn ich jetzt als Unternehmer starte und habe am Anfang vielleicht relativ viele Verbindlichkeiten, weil ich viel investiert habe in dieses Unternehmen oder weil ich das Unternehmen gerade erst gekauft habe und erworben habe, dann ist es seit der Reform so, dass eben auch die Verbindlichkeiten gelten. Und dann ist mein Startpunkt irgendwo bei minus 100.000 und nicht bei null. Mhm. Und wenn ich dann einen moderaten Vermögensaufbau habe, gesehen an dem, was ich im Positiven bin, wenn ich beispielsweise dann 500.000 im Positiven bin, dann habe ich aber effektiven Zugewinn von 600.000, weil ich ja die Verbindlichkeiten auch wieder aufgeholt habe. Und das übersehen dann auch viele Mandanten. Und deswegen ist es immer wichtig, dass sie, bevor sie irgendwas gestalten, einmal tief in diese Beratung mit reingehen und sich da einfach auch mal ihren eigenen Fall ansehen lassen.
Mhm. Matthias, vielleicht noch eine Frage an dich. Welche steuerlichen Möglichkeiten gibt es, Zahlungen zwischen den Ehegatten im Trennungsfall steuerlich abzuziehen?
Also bei diesen sogenannten Unterhaltszahlungen gibt es de facto hinterher zwei Möglichkeiten, nämlich einmal, dass man sie als Sonderausgaben abzieht, also bei demjenigen hinterher, der die Zahlungen leistet, hat die Problematik, dass hier eine Zustimmung der anderen Person hinterher notwendig ist, weil diese Person diese Leistungen entsprechend versteuern muss. Jetzt kann man hinterher sich anschauen, inwieweit ich zivilrechtlich die Möglichkeit habe, einen Anspruch auf diese Unterschrift hinterher zu bekommen. Das wollen wir an der Stelle aber gar nicht vertiefen, weil da geht sehr tief in die Materie rein, sondern ich habe dann alternativ die Möglichkeit, diese Zahlungen sonst als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen.
Mhm. Ja, vielen Dank schon mal bis an diese Stelle. Da waren schon sehr viele spannende Sachen für unsere Hörer dabei. Ich glaube, wir haben einen sehr fachlich tiefen Eindruck heute bekommen. Vielleicht als abschließende Frage, welche Empfehlung würdet ihr denn einem Unternehmer geben, der bereits ein Unternehmen hat und jetzt heiraten möchte?
Meine zentrale Empfehlung wäre in dem Fall, dass die Eheschließung nicht nur rein emotional motiviert sein sollte, sondern eben auch strukturell durchdacht sein. Wer unternehmerisch denkt, der muss eben seine privaten Strukturen auch mit der gleichen Sorgfalt gestalten und durchdenken. Insbesondere eben bei bestehendem unternehmerischen Vermögen. Jetzt ist es so, dass das Gesetz nicht unbedingt die Unternehmer-Ehe vor dem Gesicht hatte, beziehungsweise vor dem Bild hatte, um zu sagen, das sind die Risiken, das sind die Werte, die wir da vermitteln wollen, sondern ist tatsächlich so, dass die gesetzliche Zugewinngemeinschaft in vielen Fällen bei der Unternehmer-Ehe einfach nicht passgenau ist, weil sie eben diese Wertzuwächse ausgleicht, ohne diese Liquiditätsengpässe, die bei dem Unternehmen dann gegebenenfalls entstehen, zu berücksichtigen. Und es geht eben nicht nur um eine einseitige Absicherung, aus zivilrechtlicher Sicht insbesondere, sondern um Klarheit und Fairness zwischen beiden Ehegatten. Und eine gute Gestaltung schafft eben dann eine entsprechende Transparenz. Und vielleicht der wichtigste Punkt, am besten regelt man das alles, solange noch alles gut ist und nicht erst im Konfliktfall.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, vielen Dank für die vielen Einblicke. Wir nehmen auf jeden Fall alle wieder einiges mit. Ein großes Dankeschön an euch beide, Matthias und Ann-Christine. Das hat echt viel Spaß gemacht mit euch heute fürs Mitwirken und auch an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten.
Genau.
Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Sehr gerne und vielen Dank. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bestimmt.
Genau. Auf jeden Fall. Ja, alle Links, die für euch heute nach dieser Folge interessant sein können, also die Profile, die Social-Media-Profile von Ann-Christine und Matthias, findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal an der Steuerbar.
Gerade die Prüfung bestanden? Glückwunsch, Steuerberaterin! Glückwunsch, Steuerberater. Und kaum ist die Urkunde da, stehen sie Schlange. Family und Friends wollen, dass du mal eben die Einkommensteuer machst. Vielleicht überlegst du, noch mehr eigene Mandanten nebenberuflich zu betreuen und dir Schritt für Schritt etwas aufzubauen? Wenn du professionell starten willst, lohnt sich dafür eine eigene Softwarelösung. Von Dativ gibt's dafür das Startpaket Kompakt. Speziell für den Einstieg. Und das für nur 50 Euro im Monat. So bleibst du finanziell flexibel und arbeitest trotzdem auf Profiniveau und legst ganz nebenbei den Grundstein für deine eigene Kanzleizukunft.